haben ja schon alles eigentlich gesagt. Ja? Cool. Aber ich feiere das, dass wir Glaubensbekenntnisse haben, in denen wir wirklich komprimiert zusammenbringen, für was wir eigentlich stehen, was uns wichtig ist. Und bevor ich starte, darf ich euch ein bisschen hineinnehmen in das, was wir mit euch vorhaben. So die nächsten Monate eigentlich, so die Zielrichtung ist so Anfang Sommer nächsten Jahres. Und zwar wir, das sind Dagersheim, Ening und Böblingen gemeinsam. Wir wollen uns gemeinsam etwas ausprobieren. Und zwar wie dieses Lied, was wir gerade gehört haben, das ist genial. Da steckt so viel Information, so viel Wichtiges drin. Aber mein Wunsch für diese Reihe wäre, dass wir wachsen an dieser Stelle. Dass Gottes Botschaft in unserem Herzen was verändert. Das ist das Ziel der Reihe. Und ich darf euch so ein bisschen vorstellen, was wir machen wollen. Wir haben so drei Blöcke. So, der erste Block ist in diesem Jahr. Da werden wir uns gemeinsam angucken, was ist eigentlich das Evangelium? Worum geht's? Was ist der Kern? Und dann werden wir unterbrochen von, ich habe da hier das Weihnachtsbaby versucht reinzumalen, von Weihnachten und einer Weihnachtsreihe. Und dann im neuen Jahr wird ein zweiter Block kommen. Und dort wird es um die Frage gehen, was ist, wenn ich schon Christ bin? Was bedeutet das Evangelium heute noch für mich? Brauche ich das noch? Oder hat sich schon erledigt? Ist es eine Sache in der Vergangenheit und ich bin schon viel weiter? Oder wo brauche ich das Evangelium noch heute und ich wünsche mir, dass es was mit uns macht? Dass wir feststellen, ich kann nicht anders als zu strahlen. Weil es das mit mir macht, weil ich immer noch so begeistert bin von dem, was Jesus getan hat. Und dann kommt der Osterblock, ihr seht das so in der Mitte. Und dann geht es weiter mit einem dritten Block, wo es um konkret Weitergeben geht. Wo wir gemeinsam uns auf die Reise begeben, auf diese Frage, wie kann diese Freude nach draußen kommen? Wie sieht es aus? Wie hat es Jesus getan? Wie haben das seine Jünger getan? Und ihr merkt schon, das ist eine Mischung aus sehr viel Herz. Und damit es gelingen darf, haben wir parallel zu dieser Predigtreihe Begleitangebote, die wir zusammen mit Dagersheim, Böblingen, Ening gemeinsam so ein bisschen organisieren. Und ich mache euch richtig Mut. Es braucht ein bisschen Überwindung, aber macht da mit. Weil hier im Gottesdienst werden wir immer noch ganz viel auf Kopfebene natürlich arbeiten. Und in den anderen Ebenen, da wollen wir praktisch werden. Ins Gespräch kommen, Dinge ausprobieren. Und zwar, was wir vorhaben, hier kommt so ein bisschen der Überblick. Als erstes, wir werden am 23. und 24.10. zwei Impulsabende haben. Relativ bald, in einem Monat. Da wird der Edgar Lutz kommen zu uns und wird uns mit hineinnehmen, wie er zum Glauben gekommen ist und wie das alles für ihn verändert hat. Könnt euch richtig drauf freuen, ich bin da richtig gespannt drauf. Uli Probst ist für den einen oder anderen noch ein Name. Genau, war hier auch Pastor im Bezirk eine Weile. Der wird dann vom 20. bis 23. Bibeltage haben, wo es darum geht, wie erkläre ich das Evangelium. Ich würde mich gerne da mal reinfuchsen, das gemeinsam ausprobieren. Im neuen Jahr kommt dann ein größeres Seminar. Da hatten wir eine Umfrage gemacht in dem letzten Gemeindebrief. Ihr erinnert euch, da haben einige mitgemacht. Da ging es darum, gute Termine zu finden, wann möglichst alle können. Und wenn ihr irgendwas blockt, dann blockt euch diesen Termin. Das ist der Wichtigste. So, ne? An dem Termin, da wollen wir dieses Konkretwerden üben. Ziel wäre es, dass wir gemeinsam lernen an der eigenen Geschichte, an meiner eigenen Lebensgeschichte, also jeder an seiner, nicht ihr an meiner, jeder an seiner Lebensgeschichte, das Evangelium in 2 Minuten zu erzählen. Das wäre so der Wunsch, dass wir das gemeinsam hinkriegen, sprachfähig werden. Und das dürft ihr euch ausprobieren. Und ich freue mich schon richtig drauf, dass es gelingen darf. Außerdem haben wir so Action Cards, sind wir gerade in der Vorbereitung, das ist alles freiwillig, alles Orangen ist natürlich immer alles freiwillig, auch das ein Angebot, wo man, wenn man möchte, nach dem Gottesdienst eine Karte ziehen darf, mit einer Aufgabe, einer Wochenaufgabe. Und das könnte zum Beispiel sein, also dass man es ein bisschen einordnen kann, zum Beispiel könnte so eine Aufgabe sein, geh diese Woche mindestens einmal in deinem Viertel spazieren und bete für die Menschen, die du siehst. Das könnte so eine Aufgabe sein. Also, herzliche Einladung, euch darauf einzulassen. Wir wollen gemeinsam im Kopf arbeiten, aber auch im Herzen. Und ich wünsche mir, dass Gott dort hineinwirkt. Heute nähern wir uns diese Frage des Evangeliums mal von der Seite, so von der Vertrauensfrage. Darf ich dich mal fragen, persönlich, wem vertraust du? Wem vertraust du wirklich, gerade die ganz wichtigen Dinge, wem vertraust du, dass er dir 100%ig die Wahrheit sagt, wenn du ihn fragst?
Zu wem würdest du gehen? Vielleicht ein Ehepartner? Gemeindeleiter? Pastor? Vielleicht, wäre schön. Mama oder Papa? Zu wem wirst du gehen? Meine Frau wird zum Pastor gehen, das ist schön. Vertrauen wir Politikern, dass sie die Wahrheit sagen, also Regierungsmenschen? Ich höre es am Gemurmel schon, ja? Das sind doch hochstehende Menschen, da müssen wir doch eigentlich Vertrauen drauf haben können, oder? Wir sind in einer Zeit, wo man davon ausgeht schon, dass man Politikern nicht mehr traut. Ne? Relative Wahrheit. So Politiker, wenn Trump was sagt, dann wissen wir nicht, was man davon halten soll. Oder vielleicht wissen wir es schon. Oder vertrauen wir, was in der Zeitung steht? Die haben doch einen Kodex. Wir wollen das, was in der Zeitung steht, wir wollen gut Redakteure sein, gut arbeiten. Vertrauen wir denen? Schon ein bisschen mehr vielleicht, aber sind wir auch skeptisch. Guck dir zwei Zeitungen an zum gleichen Thema und du wirst feststellen, da stimmt was nicht, die sind unterschiedlich. Womöglich noch ein Zeitungsartikel aus Deutschland und dann einen aus Amerika, beide mal über Trump, das sind zwei Welten. Irgendwo passt da was nicht. Wenn wir ehrlich sind, wir tun uns sehr, sehr schwierig damit, jemandem wirklich zu vertrauen. Sagen, ja, dem glaube ich, das ist die Wahrheit. Und da gibt es natürlich Nachrichten, die sind ziemlich weit weg. Für uns als Deutsche, der Trump ist ja relativ weit weg, da juckt es uns vielleicht gar nicht mal so arg, ob das jetzt wirklich stimmt. Ne? Aber da gibt es andere Nachrichten, die sind so hier eher aus dem Dorf. Ja, da wird diesen heiß, da sagt man, oh, das wird mich schon interessieren, was der Nachbar da so macht. Ne? Also da wird mich schon die Wahrheit interessieren. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr schon mitgekriegt habt, ganz neu. Ne? Letzte Woche habe ich gehört, das ist Brandnews. Ich hab gefragt, ob ich sagen darf. Aber der Dieter, ja, mit der Martina, haben entschlossen, Vegetarier zu werden. Ja? Fake News. Okay, stimmt nicht. War gelogen. Stimmt nicht. Ja? Aber ich war mir nicht ganz sicher, wer mir glaubt. Ich mache keine Umfrage, wer es hat. Was machen wir mit so einer Nachricht? Wir sind in einer Zeit, wo viele Dinge als Wahrheiten nebeneinander stehen. Relative Wahrheiten. Es gibt keine absolute Wahrheit. Jeder hat so ein bisschen seine eigene Meinung. Und wenn man mal überlegt, wie viele Kulturen es gibt, wie viele Religionen es gibt, wie viele Länder es gibt, die alle einen ganz anderen Weg zu Gott versprechen, dann ist doch die Frage, die Muslime hoffen doch auch auf den Himmel. Die Hindus, die haben auch so verschiedene Gottheiten und Reinkarnationsmodelle. Zeugen Jehovas, haben die vielleicht auch einen Weg in den Himmel? Ich könnte ernst ehrlich gut verstehen, wenn wir so als aufgeklärte Menschen, wenn du dann sagst, na was, wenn die anderen auch Recht haben? Was, wenn die Recht haben und wir eigentlich denselben Gott anbeten, nur auf einer anderen Schiene, von einem anderen Weg? So, wir haben unterschiedliche Wahrheiten, aber eigentlich sehen wir denselben Gott. Man könnte sogar sagen, und ich glaube, das ist Tenor in unserer Gesellschaft, ist es nicht anmaßend zu behaupten, dass die eigene Religion besser ist als andere Religionen? Also wenn ich in einem anderen Land aufgewachsen wäre, dann wäre ich vielleicht Muslim, ne, und würde das glauben. Ist es jetzt nicht anmaßend, als Christ zu sagen, na, ich glaube, dass das die Wahrheit ist? Ich kenne Menschen, bekennende Christen, die genauso argumentieren und die darum auch dagegen sind, in andere Länder zu gehen und zu missionieren. Weil das würde bedeuten, ja etwas überzustülpen, was doch nicht mehr wert ist. Kann man doch nicht machen. Diese Art zu denken ist nicht neu. Ist jetzt nichts Modernes, nichts unbedingt Postmodernes. Das haben die Römer auch schon so gemacht. Die Römer zur Zeit Jesu, die haben immer, wenn sie ein Volk besiegt haben, und die haben viele besiegt, die Götter mitgenommen und sie hingestellt auf ihre Plätze, dort wo die waren, haben gesagt, hey, den könnt ihr auch noch anbeten, einen mehr. Und das hat dazu geführt, dass die Kulturen, die sie erobert haben, gesagt, also gut, unser Gott ist auch dabei. Und dadurch haben die das befrieden können. Jetzt war es nur so, man hätte ja meinen können, der Jehova, der Gott der Christen, den kann man auch noch dazustellen. Und das hätten die auch gemacht, die Römer. Wäre da nicht Jesus gewesen, der entgegen all diesen Trends des Komm, wir sind doch gemeinsam unterwegs, gesagt hat, es gibt nur einen Gott. Und es gibt nur einen Weg und nur eine Wahrheit. In den Himmel. Und das hat die Römer zur Weißglut gebracht. Ganz besonders den Kaiser, weil der hatte ein Problem damit. Der hat gesagt, ihr könnt alle Mögliche anbeten, aber mich müsst ihr auch anbeten. Und die Christen haben gesagt, da machen wir nicht mit. Und da sind wir mitten in der Bibelstelle für heute. Du hast schon gesagt, das ist deine Lieblingsbibelstelle, das freut mich. Wenn ihr mit aufschlagen wollt, herzliche Einladung mit aufzuschlagen in Johannes 14, Vers 6. Johannes 14, Vers 6. Es ist die Antwort Jesu auf einen verzweifelten Thomas. Der Thomas ist verzweifelt, er sagt, Jesus, du willst gehen in den Himmel, was passiert, hä? Wie sollen wir da hinterherkommen? Ich kenne den Weg nicht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und Jesus antwortet ihm mit diesem Vers, Thomas, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. In diesem ganzen Textabschnitt steckt unglaublich viel drin, aber wir wollen uns heute vor allem diesen einen Satz anschauen, denn er ist zum einen ein Schlüsselvers, um das Christentum zu verstehen, und zum zweiten ist es der Satz, der vermutlich so arg umstritten ist, wie kaum ein anderer Satz in der Bibel. Kann das Jesus wirklich gesagt haben? Das ist so absolut so. Tun sich Menschen richtig schwer mit. Denn was Jesus hier sagt, war Zündstoff für die damalige römische Welt und ist Zündstoff für heute. Ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich meine, der Ehe ist ja auch so, ne? Gibt es gewisse Wörter, die darf man nicht sagen. Ich immer nur, jedes Mal immer so, also das ist so dieses das Absolute. Wenn du das in der Ehe sagst, dann reibt es. Und Jesus tut es hier. Ich bin der einzige Weg. Es ist ein Affront. Ein Affront damals wie heute. Und ich will das erstmal so stehen lassen, denn das ist ein Affront. Genauso ist es. Die Botschaft in der Bibel ist von seinem Anspruch her, was die Bibel an sich selber hat, nicht verhandelbar. Was für unser menschliches Gehirn undenkbar und in unserem Alltag als intolerant verrufen ist, ist die Voraussetzung für Glaube. Die Behauptung, dass alle Religionen in Wirklichkeit gleich sind, die klingt ehrlich gesagt ziemlich nett und demokratisch. Das würde ich mir irgendwie wünschen, das sagen zu können, weil dann eckt man nicht an. Aber wenn wir uns den Kern der Religion anschauen, dann stellen wir fest, das funktioniert leider einfach nicht. Es funktioniert nicht. Nehmen wir nur mal an, die Muslime hätten recht. Angenommen, die Muslime hätten recht und Jesus wäre wirklich nur ein Prophet gewesen und nichts weiter. Dann ist unser komplettes Neues Testament dahin. Dann ist Jesus nicht der Retter, dann ist er nicht für unsere Sünden gestorben, dann ist er nicht Gott und dann haben wir auch keine Hoffnung. Funktioniert nicht. Oder angenommen, die Hindus hätten recht und wir würden nach dem Tod in diesen ewigen Kreislauf einkehren und wiedergeboren werden, dann wäre auch Jesu Leben und Jesu Sterben komplett sinnlos, wenn wir wären eh wiedergeboren. Das macht gar keinen Sinn, das funktioniert nicht. Dann hätte Jesus nie sterben müssen. Egal wie du es drehst, am Ende kann es nur eine Wahrheit geben. Und das eckt an. Entweder hat Jesus die Wahrheit gesagt und er ist der einzige Weg in den Himmel oder er hat gelogen. Genauso wie entweder Steven die Wahrheit gesagt hat und Dieter ist Vegetarier oder nicht. Aber so halb Vegetarier wird schwierig. Sobald er Fleisch gegessen hat, ist es nicht mehr wirklich vegetarisch. Und Jesus sagt, ich bin der einzige Weg. Die Wahrheit. Ich bin das Leben. Wer sich auf Jesus einlässt, der muss sich entscheiden. Es gibt nur ein ganz oder ein gar nicht. Es gibt keinen Weg dazwischen. Es gibt kein ein bisschen christlich. Ein bisschen christlich glauben. Das ist wie bei diesem Mann, der im dritten Stock in einem Haus steht, das brennt. Am Fenster steht er und vor ihm sind die ganzen Feuerwehrleute. Die halten das Sprungtuch auf und sagen, spring runter. Und dieser Mann da oben am Stock, der muss sich entscheiden, springen oder nicht. Ein bisschen springen geht nicht. Ich kann nicht so hängen und sagen, oh, mit dem Hand bleibe ich oben und mit dem Rest springe ich runter. Das funktioniert nicht. Jesus sagt, verlass dich auf mich. Nur auf mich. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als nur durch mich. Und wenn wir heute von Wahrheit reden, auch in unserer Gesellschaft, mit unseren Menschen, dann hat Wahrheit, ehrlich gesagt, meistens eher was von was Persönliches, etwas von Meinung. Also zum Beispiel, da sagt einer, ja, also für mich ist es aber so. Ja, für mich ist es jetzt aber wirklich so und das kannst du nichts dagegen sagen. Ich bin der Meinung, keine Ahnung, Tiere, Pflanzen sind genau gleich viel wert wie Menschen. Das ist für mich so. Ja, was willst du jetzt sagen? Ne? Ist ja eine Meinung. Darfst du nur nicht kritisieren. Was hier passiert in unserer Gesellschaft ist, dass wir die persönliche Meinung mit Wahrheit gleichgesetzt haben. Das, was jemand meint, ist die Wahrheit. Aber nur weil ich persönlich eine Meinung zu einem Thema habe, wird es damit noch nicht automatisch zur Wahrheit, oder? Auch das ist nicht neu. Das ging auch Jesus so, nämlich kurz vor seinem Tod. Steht er vor Pilatus. Pilatus und kommt zu ihm, und ich habe da diesen Abschnitt euch mitgebracht, da sprach Pilatus zu Jesus, zu ihm, also bist du doch ein König? Und Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Jesus fasst hier kurz und bündig das ganze Evangelium zusammen, indem er sagt, der Grund, warum ich gekommen bin, ist für diese Wahrheit. Darum bin ich auf die Welt gekommen. Für diese eine Wahrheit. Und Pilatus sagt dann zu ihm, was ist Wahrheit? Was ist schon Wahrheit? Und dann geht er raus und geht zu den Juden. Was ist Wahrheit? Mit diesem einen überheblichen Satz, man sagt ja so viel wie, naja, wir haben so viele Götter, es gibt so viele Leute, jeder denkt ein bisschen was anders. Das, was du hier erzählst, ist halt auch nur ein weiterer Gott, ein weiterer Baustein. Aber ist es deswegen Wahrheit? Er steht vor Jesus, der Wahrheit, und sieht es nicht. Er hält das, was Jesus sagt, für nur eine Meinung. Aristoteles, weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt, oder ein Philosoph, der hat es mal so zusammengefasst um 300 nach Christus. Wahrheit ist, als Definition, wenn möglichst viele Leute mit einer Meinung oder Annahme übereinstimmen. Wahrheit ist, wenn möglichst viele Leute mit der Annahme übereinstimmen. Sprich, wenn möglichst viele Leute an eine Sache glauben, dann ist es die Wahrheit. Das klingt jetzt vielleicht, je nachdem, wie du so drauf bist, ein bisschen lächerlich, denn wenn das so wäre, dann würde Elvis noch leben. Und wenn es so wäre, wäre Trump noch Präsident. Und dann wäre vielleicht, je nachdem, was ich mir geglaubt habe, Dieter auch Vegetarier. Aber dann wäre das die Wahrheit. Das klingt ein bisschen absurd, aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann beurteilen wir vieles in unserem Leben tatsächlich nach dieser Methode. Das ist tatsächlich, wie es funktioniert. Wenn alle es sagen, dann muss es doch stimmen, oder? Wenn der ganze Dorf sagt, hey, so war's, dann muss es so sein. Oder so muss es sein. Oder auch umgekehrt, wenn alle unsere Freunde sagen, das mit Jesus kann nicht stimmen, das ist totaler Blödsinn, dann sagen wir, ja doch, das muss wohl die Wahrheit sein. Worauf ich hinaus will, die Meinung eines Einzelnen oder sogar von vielen, die sagt noch nichts darüber aus, ob eine Sache wirklich wahr ist, auf einer objektiven Ebene. Meinung alleine hilft doch nicht, um die objektive Wahrheit zu finden. Es braucht noch ein weiteres Element, ein Element der Beweisbarkeit. Und das ist der Grund, warum Jesus auf diese Welt kam. Das ist der Grund, warum Jesus kam, um etwas zu haben, was einer Belastungsprobe standhält. Gott sendet seinen Sohn Jesus auf die Erde, um uns zu erklären, was wir Menschen von uns aus heraus nicht verstehen können, was wir von uns aus nicht hätten erfinden können, nämlich was die Wahrheit ist. Und ich möchte das hier so zusammenfassen. Die Wahrheit ist, du bist geschaffen, du bist geliebt, du bist gewollt und es gibt einen Schöpfer und du bist das Geschöpf. Und das bedeutet auch, du gehörst nicht dir selbst, denn du hast einen Schöpfer. Von Anfang an war es deine Bestimmung, bei Gott zu sein. Und es war auch am Anfang so. Doch dann haben wir Menschen es verbockt. Wir dachten, wir würden ohne Gott frei sein, ohne Abhängigkeiten, endlich alle no strings attached. Aber das Gegenteil war der Fall, denn wir sind gestorben. Wir haben uns gegen Gott gestellt und sind seitdem auf einer geistlichen Ebene tot. Wir haben noch Körper und Seele, ja, aber es ist so, als hätte jemand diese geistliche Antenne rausgerissen. Die ist gestorben. Funkstille. Wir haben keine Verbindung mehr zu Gott. Und von uns heraus haben wir keine Chance, wieder zu Gott zurückzukommen. Und dann lesen wir hier in Johannes 3, Vers 16, dass Gott uns trotzdem noch liebt, immer noch. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. In Jesus kommt Gott als anfassbare Person, als Mensch auf diese Welt, um uns diese Botschaft zu bringen. Diese Botschaft, die nennen wir auch frohe Botschaft oder Evangelium. In Lukas 4, Vers 43 sagt Jesus dann zu seinen Jüngern, ich muss in anderen Städten gehen und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkünden. Denn dazu bin ich gesandt worden. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Jesus reist im ganzen Land umher, um den Menschen zu sagen, dass Gott sie immer noch liebt. Jesus tut viele Wunder. Vor Hunderten von Menschen. Er macht sich beweisbar. Also ich bin wirklich Gottes Sohn. An den Wundern lesen wir immer wieder, und er tat das und das Wunder und sie glaubten. Er heilt Kranke, Lahme, Blinde. Dinge, die ein Mensch nicht tun kann. Durch seine Wunder wird klar, er hat Macht, er hat Autorität über Naturgewalten, über Tiere, ja sogar über Geister und Dämonen, sogar über den Tod selbst hat er die Macht. Dinge, mit denen er sich beweisbar macht. Und dann gibt Jesus sein Leben am Kreuz. Für deine und für meine Schuld. Jesus bezahlt mit seinem Leben für das, was wir getan haben. Aber damit ist noch nicht zu Ende. Nach 3 Tagen wird er von Gott, dem Vater, wieder auferweckt und hat 40 Tage lang Zeit, das ist über einen Monat, richtig lang Zeit, wo er den Jüngern begegnet, aber nicht nur den Zwölferkreis, sondern vielen, Hunderten. Er begegnet diesen Menschen, ist mit ihnen unterwegs, erklärt ihnen, was gerade passiert. Die Menschen sehen ihn und dann gibt er ihnen einen Auftrag, bevor er wieder geht. Und dieser Auftrag sagt es weiter. Geht hinaus, lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Sagt es weiter. Und dann geht er zurück zu Gott in den Himmel und lässt seinen Nachfolgern etwas Wichtiges zurück. Den Heiligen Geist. Als Tröster, aber auch als Unterpfand. Als Beweis, wenn du so willst. Als Siegel dafür, dass wir mit Gott unterwegs sind. Und das alles zusammen, diese ganze Summe jetzt zusammengefasst, das Leben Jesu, das ist die frohe Botschaft. Das ist die frohe Botschaft vom Reich Gottes, auch bekannt als das Evangelium. Wenn man das wörtlich übersetzt, kann Evangelium 2 Dinge bedeuten. Entweder gute Nachricht, die gute Nachricht, oder es kann auch bedeuten Siegesbotschaft. Die Siegesbotschaft für den ganzen Leben Christi. Die Wahrheit des Evangeliums, die will sich nicht aufzwingen. Ist nicht so, wow, sondern ganz im Gegenteil, sie lädt ein zur Begegnung mit diesem Gott, der von Anfang an Begegnung wollte und sie wieder will. Es ist eine Einladung dazu, ein befreites Leben zu leben, ein Leben, dass wir ein befreites Leben leben können in den Herausforderungen, die dieses Leben hat. Und vielleicht sagst du dir jetzt ganz ehrlich, das klingt ja ganz toll, das wünsche ich mir auch, ich will diese Freiheit auch wieder, aber woher weiß ich, als aufgeklärter Mensch, ob das wirklich stimmt. Weißt du, ich hätte mir gewünscht, damals zu leben, als Jesus gelebt hat. Wäre das so cool gewesen, oder? Wenn ich ihn wirklich hätte anfassen können, wenn ich die Wunder gesehen hätte. Das wäre was anderes. Und Gott hat gesagt, es ist gut, dass ich wiedergehe und den Heiligen Geist euch schicke. Mist, aber eigentlich wäre ich gern dabei gewesen. Ich will dir zum Abschluss 5 Gründe mitgeben. Es gibt da noch mehr, aber das sind 5 Gründe, und es gäbe noch wirklich noch mehr, die dafür sprechen, dass Gott die Wahrheit sagt. Dass das, was wir hier hören, die Wahrheit ist. Dass Jesus die Wahrheit ist. Es sind keine naturwissenschaftlichen Beweise, denn Historie kannst du nicht beweisen. Ich kann nicht beweisen, dass Cäsar gelebt hat, das geht nicht. Aber wir haben sehr, sehr gute Hinweise. Das erste ist die Naturwissenschaft. Ich weiß nicht, wie es dir geht im Herbst, vielleicht war der ein oder andere spazieren, wir waren vorher draußen in der Runde. Wenn du dir so ein Blatt anguckst, in seinen ganzen Details unter dem Mikroskop, das ist ein so faszinierendes Ding, wie da die ganzen Dinge ineinander greifen, wie das funktioniert, das kann nicht durch Zufall passieren. Jetzt geht das Blatt weiter, da gibt es einen Baum, der dahinter steckt. Die Bäume kommunizieren unter den Wurzeln miteinander. Unser ganzes Ökosystem ist ineinander verwurzelt. Das sind eine Menge an Abhängigkeiten. Die können nicht aus einem Chaos hin entstehen. Es braucht einen intelligenten Schöpfer, jemand, der das zusammenbringt. Und erst das Leben, dass du und ich leben, ist ein Wunder. Unsere Wissenschaft, die hat nicht mal einen Bruchteil, wirklich nicht mal einen Bruchteil von dem erforscht, was es gibt. Und die allermeisten Dinge verstehen wir nicht. Wir wissen nicht mal, wie es funktioniert. Wir können kein Leben erschaffen. Das funktioniert nicht. Aber trotzdem erheben wir uns, als wären wir die Schöpfer und würden es kapieren. Aber wir können das nicht. Nicht mal ansatzweise. Wie kann man nur glauben, dass das alles zufällig entstanden ist, frage ich mich. Das Zweite, das sind die historische Indizienlage. Jeder, der so ein bisschen Kripo-mäßig unterwegs ist, der guckt sich die Indizien an. Und wenn wir uns die vielen Berichte anschauen über Jesus, welche direkt aus dieser Zeit der Augenzeugen stammen von Jesus, dann das Alter, die Anzahl und die Qualität von diesen handschriftlichen Quellen, dann stellen wir fest, die ist extrem hoch und bedeutend besser als bei allen anderen antiken Texten, die wir je haben. Die Faktenlage für jeden, der wissenschaftlich unterwegs ist, das ist so nah an der Quelle, an dem, wo es gesagt wurde. Und wir finden keine Aufzeichnung darüber, dass die Menschen, die das damals live mitbekommen haben, sagen würden, nee, das habt ihr falsch aufgeschrieben, das stimmt nicht. Darüber gibt es keine Hinweise. Das Dritte, und das ist für mich fast eins der, die mich am emotionalsten berühren, ist das Leben der Augenzeugen. Die 12 Jünger, die Jesus ausgesandt hat, sind bis auf Johannes alle den Märtyrertod gestorben. Aber nicht nur die, hunderte Christen sind den Märtyrertod gestorben. Und zwar nur aus einem Grund, weil sie bei den Römern gesagt haben, nein, ich lasse nicht von diesem Jesus. Die hätten nur sagen müssen, ja, also gut, ich bete auch mal den Kaiser an. Aber sie haben gesagt, nein, lieber sterbe ich, als das aufzugeben. Alle historischen Geschichtsschreiber schreiben davon, wie diese Christen sagen, nein, ich halte an Christus fest. Ich finde es total brutal und gleichzeitig ist es für mich eine Riesenhoffnung, ein Indiz, dass diese Augenzeugen, Hunderte, nicht bereit waren aufzugeben, nicht eine Lücke, weil sie gesagt haben, das ist die Wahrheit. Lieber ließen sie sich in der Arena von den Löwen zerfleischen, in die antiken Geschichtsschreiber schreiben, dass Rom nachts von Nero zu Hunderten die ganzen Straßenzüge von brennenden Christen erhellt wurden. Die haben das mit Öl übergossen und angezündet. Schrecklich. Und sie hätten nur sagen müssen, nee. Das Vierte ist Gottes Handeln. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir Gott mit Messgeräten nachprüfen können, sein Motto, wiederholbares Experiment, weil es Geschichte ist. Das, was Gott hier tut, wie Gott ist, was die Realität ist, es lässt sich nicht einfach so mal kurz reproduzieren. Aber es ist ein bisschen wie bei diesem kleinen Jungen, der am Strand steht mit diesem Drachen in der Hand, der den Drachen steigen lässt und der ist richtig weit oben, hat die Schnur in der Hand. Und da kommt dieser Mann vorbei und sagt, was hast denn du für eine Schnur in der Hand? Sag, hey, ich lass Drachen steigen. Hey, ich sehe keinen Drache. Bist du dir sicher, dass der Drache noch dranhängt? Ja, ich spüre es, der zieht. Die Schnur fällt nicht runter. Dass die Schnur nicht runterfällt, ist der, auch wenn ich es nicht beweisen kann, aber ist der eindeutige Hinweis, dass der Drache noch dranhängt. Und ich glaube, dass es so ähnlich ist mit Gott. Gott lässt sich darauf ein, uns zu begegnen. Wir begegnen ihm. Gott möchte, dass wir ihn erleben dürfen. Und in den Auswirkungen dessen, was wir erleben, kannst du erfahren, dass es diesen Gott gibt, geben muss. Und das Fünfte, Jesu Wort. Jesus selbst hat versprochen, dass wenn du Gott suchst, dass du ihn finden wirst, dass er sich finden lassen wird. Wer sucht, der wird finden und wer anklopft, dem wird aufgetan, verspricht er. Jesus verspricht und lädt ein, dass wenn wir ihn suchen, er sich finden lässt, dass wir ihm begegnen können. Gott lädt dich ein, ihm zu begegnen, aber am Ende bringt es nichts, darüber zu spekulieren. Du kannst diskutieren, wie der Feuerwehrmann, ich stehe da oben und diskutiere darüber, springen wir nicht, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Am Schluss, wenn du rausfinden willst, ob es wirklich hält, musst du springen und vertrauen und prüfen, ob es wirklich hält. Und dazu lädt das Leben mit Gott ein. Prüf's. Prüfe es, ob es hält. Ich würde gerne zum Abschluss ein Gebet sprechen und lade euch ein, im Sitzen mitzubeten. Geliebter Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Liebe für uns. Ich danke dir, dass du uns liebst für alles, was wir getan haben in der Vergangenheit und für alles, was wir noch tun werden, dass du uns trotzdem liebst. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn auf diese Erde gesandt hast, Jesus. Hey, wir bekennen, du bist der Weg, du bist die Wahrheit und du bist das Leben. Wir wollen all unser Vertrauen auf dich setzen, immer wieder neu. Und zwar auf dich allein, Herr. Und wenn hier jemand im Raum ist, der auf der Suche ist und der vielleicht zweifelt und sagt, ist das wirklich die Wahrheit, kann das wirklich sein, Gott, dann bitte ich dich, dass du begegnest, dass du dich finden lässt, so wie du es versprochen hast in deinem Wort. Herr, ich danke dir, dass du dich finden lässt, weil du es versprochen hast. Amen.